SWR 2 Lesenswert Magazin.
Heute mit Anja Höfer. Guten Tag. Wir atmen heute gute Landluft ein im Lesenswert-Magazin. Raus aufs Land führt nämlich der neue fulminante Roman des Franzosen Matthias Henard, das Jahresbankett der Totengräber. Wir sprechen mit einer Buchhändlerin über ihre Bilanz nach über einem Jahr Corona und über die Buchplattform geniallokal.de, die den lokalen, unabhängigen Buchhandel unterstützt. Und jetzt gleich geht es um einen großen Roman über Israels ewigen Existenzkampf. Siegerin von Yishai Sarit. Das und mehr bis kurz vor sechs hier im SWR 2 Lesenswert Magazin. Dazu Musik von dem norwegischen Jazzpianisten Bugge Wesseltoft und seinem Album Film Ing. Keine guten Nachrichten sind das aus Israel in diesen Tagen, wo der Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern erneut eskaliert. Als Reaktion auf die Raketen der militanten Hamas fliegt die israelische Luftwaffe die schwersten Angriffe seit dem Gaza-Krieg 2014. Und es kostet wieder viele Menschenleben auf beiden Seiten. Tiefe Einblicke in die Psyche des israelischen Militärs gibt jetzt der beeindruckende Roman Siegerin von Yishai Sarit. Ein Rechtsanwalt aus Tel Aviv, der auch als Nachrichtenoffizier bei der israelischen Armee gearbeitet hat. Schon sein Roman Monster, der hatte vor 2 Jahren für viel Aufsehen gesorgt. Da erzählt Sarit von einem israelischen Holocaust-Forscher, der als Guide in den Vernichtungslagern in Polen arbeitet. Es geht um die Monster der Erinnerung, um die Schrecken der Vergangenheit und den heiklen Umgang damit. Seinen Landsleuten aus Israel, denen gibt der Holocaust-Forscher einen bitteren Rat mit. Ich denke, zum Überleben müssen wir auch ein bisschen Nazi sein. Wenn wir zu weich sind, haben wir keine Chance. Und genau da knüpft Yishai Sarits neuer Roman an, mit einer Ich-Erzählerin, die sich diesen Rat sehr zu Herzen genommen hat. Siegerin heißt das Buch und Wolfgang Schneider hat es gelesen.
Psychologische Aspekte bei der Arbeit des Scharfschützen. So lautet der Titel des Aufsatzes, mit dem Abigail in militärischen Kreisen Aufmerksamkeit erregt hat. Seitdem wird die israelische Psychologin zu Rate gezogen, wenn es darum geht, schwächelnde Krieger wieder zu effizienten Kampfmaschinen zu formen. Die israelische Armee hat Schlagkraft, nur bei den Bodengefechten von Mann zu Mann hapert es. Die junge Generation, vor Bildschirmen aufgewachsen, hat Schwierigkeiten mit dieser unmenschlichen Nähe. Sie haben sich ja nicht mal draußen auf der Straße geprügelt. Hier setzt Abigail als Expertin für die Psychologie des Tötens an. Sie muss den jungen Männern die Skrupel nehmen. Sie prüft Härte, Druck und Bruchstellen der Seele wie eine Bauingenieurin, heißt es. Und weiß, wie man Soldaten disziplinierter, tödlicher und resistenter gegen Traumata macht. Überhaupt hat Abigail eine Schwäche für starke Männer. Da ist General Rosolio, den sie immer wieder in heiklen Situationen beraten hat. Er ist der Vater ihres einzigen Sohnes Shauli, der allenfalls ahnt, wer ihn einst gezeugt hat. Es war die Abmachung einer einzigen Liebesnacht. Abigail wollte ein Kind von Rosolio. Er sollte sich nie um den Sohn kümmern müssen, denn er hatte bereits eine Familie. Zur Zeit der Handlung absolviert Shauli gerade seinen 3-jährigen Militärdienst, wie alle Jugendlichen in Israel. Er ist allerdings der Einzige in seinem Freundeskreis, der sich freiwillig zu einer Kampfeinheit, den Fallschirmjägern, gemeldet hat. Aber ganz frei war sein Willen dabei wohl doch nicht. Abigail weiß es.
Das ist deinetwegen. Denn aus deinem Blick und deiner Stimme und deiner Aura hat er entnommen, welche Männer du achtest und welche du geringschätzt. Hat kapiert, dass du nur die Mutigen und Harten leiden kannst, die Weichen jedoch zutiefst verachtest.
Der Imperativ der Stärke, den die Abigail-Figur verkörpert, ist in Israel eine sehr begreifliche Lektion aus der Geschichte. Dass so etwas wie der Holocaust nie wieder geschehen darf, verlangt nicht Pazifismus und Mildherzigkeit, sondern die entschlossene Wehrhaftigkeit eines von Feinden umringten Landes. Nie wieder Opfer werden, Sieger bleiben. Deshalb konnte dieser Roman mit dem Titel »Siegerin« wohl nur in Israel geschrieben werden. Ishai Sarit gelingt es, ohne viel Aufwand überzeugende Figuren zu gestalten, die von starken inneren Konflikten geprägt sind. Auf den ersten Blick sind es freundliche, einnehmende Menschen. Bei näherem Hinsehen zeigt sich, dass sie oft eine monströse Seite verbergen. So ist es auf jeden Fall bei Mandy, einem von Abigails Patienten. Bei seinen Spezialeinsätzen hat er zahlreiche Menschen getötet, hat Terroristenführer liquidiert, aber viele Jahre später kommen seine Opfer als böse Gespenster in sein Leben zurück, um ihn zu zerstören. Irgendwann bekennt er Abigail, was sie längst ahnt.
Mandys Stimme wurde heiser und er trank einen Schluck Wasser aus dem Glas vor sich. Was ich nicht erzählt habe und weshalb ich jetzt da bin, ist der Umstand, dass ich Lust verspürte, wenn ich Menschen tötete. Ein fantastisches Hochgefühl. Nichts von dem, was ich sonst im Leben erlebt habe, ist damit vergleichbar.
Nach dem Abschied von der Armee hat Mandy seine dunklen Antriebe sublimiert als von Frauen umschwärmter Künstler. Allerdings hat auch seine Sexualität etwas Destruktives. Seine 17-jährige Tochter hat er traumatisiert, als er mit ihrer besten Freundin schlief. Das hat sie ihm nie verziehen. Abigail versucht sich an einer Versöhnung von Vater und Tochter, was ziemlich schief läuft, wie überhaupt der Erfolg ihrer therapeutischen Interventionen oft so zweifelhaft erscheint wie ihr ganzes psychologisches Konzept. Mandys Tochter wirft Abigail wütend vor, dass sie gemeinsame Sache mache mit den Männern, die töten. Ungute Komplizenschaft. Das klingt plausibel. Abigail steht unter hohem Rechtfertigungsdruck, was ihrer lakonischen Erzählweise zusätzlichen Schliff gibt. Ein Reiz des Romans besteht darin, dass die Erzählerfigur eine Frau ist. Bei einem männlichen Militärpsychologen würden die martialischen Maximen für weniger Reibung sorgen, weil sie weniger in Spannung stünden mit dem herkömmlichen Geschlechterbild. Als Ich-Erzählerin verfügt Abigail über eine prägnante, bisweilen ins Maliziöse hinüberspielende Härte. Einmal schildert sie ein Klassentreffen mit ihren alten Mitschülern aus der begabten Klasse. Sie spottet.
Diese Gespräche langweilten mich. Ängstliche Mittelmäßigkeit hing im Raum. Keiner kämpfte hier für ein Ziel. Alle jammerten nur und warteten auf den nächsten Auslandsurlaub und auf einen leichten Tod.
Diese Ich-Erzählerin ist faszinierend, gerade weil man mit ihr hadert und ihre Anfechtungen erlebt. Immer wieder bekommt sie nicht nur Lob, sondern auch Widerspruch bei ihrer Seelenarbeit. Die Soldaten stehen ihren Ausführungen zunächst oft skeptisch gegenüber, weil sie nicht zu bösen Menschen gemacht werden wollen. Ihr Vater, selbst ein Psychotherapeut, Freudianer alter Schule, empfindet Abigails Anwendung der Psychologie zu Kriegszwecken sogar als Verrat.
»Psychologie und Militär, das ist eine schlechte Kombination«, sagte er. »Ich höre noch heute seine gewählten Worte.« Das ist der größte Gegensatz, den ich mir vorstellen kann. Das Militär ist eine totale Einheit, die den Einzelnen auslöscht, während unsere Profession nur das Individuum behandelt, dem du absolute Treue schuldest.
Der Scharfschütze Jonah wird schließlich Abigails Geliebter. Sie lernt ihn kennen bei einem Einsatz am israelisch-palästinensischen Grenzzaun. Die erotischen Untertöne sind bei dieser Szene unüberhörbar, wenn Abigail sein hochwertiges Präzisionsgewehr als wunderschön preist. Beklemmend wird die Engführung von Eros und Thanatos, wenn Jona dann ihre Hand nimmt, ihren Finger auf den Abzug legt und abdrückt. Drüben sackt ein schwarz vermummter, tödlich getroffen zusammen. Ich fühlte mich perfekt, bekennt Abigail kurz darauf. Am Ende aber muss auch ihr Sohn Shauli in den Kriegseinsatz und erleidet dabei eine schwere Panikattacke. Abigail wird herbeigerufen und steht vor der Frage, ob sie den eigenen verstörten Sohn in wenigen Stunden wieder zur Kampfmaschine zurechttherapieren kann und soll. Nie zuvor ist ihre Philosophie der sieghaften Stärke so auf den Prüfstand gestellt worden. Gefühlige literarische Schonkost hat der israelische Autor Ishai Sarit nicht im Angebot. Dieser außerordentliche Roman provoziert und überzeugt durch seine präzise und intelligente Erzählkunst.
Wolfgang Schneider über Siegerin von Ishai Sarit aus dem Hebräischen von Ruth Achlama. 240 Seiten erschienen bei Kain und Aber. SWR 2, Sie hören das Lesenswert-Magazin mit Musik von Böge Wesseltoft. Ein Roman, der 500 Seiten lang aus einem einzigen Satz besteht. Mit diesem ziemlich waghalsigen und sprachgewaltigen Werk unter dem Titel Zone wurde der französische Autor Matthias Henard 2008 international bekannt. Und Zone, der monumentale Monolog eines Veteranen aus dem Jugoslawienkrieg, war nur der Auftakt zu einem beeindruckenden literarischen Werk. 2015 wurde Matthias Henard für den Roman Boussole, auf Deutsch Kompass, mit dem Prix Goncourt ausgezeichnet. Jetzt erscheint im Hansa Verlag ein neuer Roman von ihm, Das Bankett der Totengräber. Und wieder ist dem Franzosen ein wunderbarer, wagemutiger Wurf gelungen, meint meine Kollegin Katrin Hondl. Ein großer Roman, der aus der Sumpflandschaft des westfranzösischen Département de Sèvres das große Ganze in den Blick nimmt.
Für die wilden Denker, schon in der Widmung, die Matthias Henard seinem monumentalen Roman vorausschickt, klingt an, dass hier eine Vision des ganz großen Ganzen entworfen wird. Das wilde Denken, so nannte der Ethnologe Claude Lévi-Strauss, die ganzheitlichen Denkweisen vermeintlich primitiver Kulturen, eine Ordnung der Welt, die magische Zusammenhänge erkennt zwischen Lebewesen und Dingen, Zeit und Raum, Landschaft und Geschichte. Auf den großen Lévi-Strauss beruft sich auch der Ich-Erzähler, David Mason, ein junger Pariser Anthropologe mit dem ehrgeizigen Projekt einer wegweisenden Doktorarbeit über das französische Landleben. Und so zieht er für einige Zeit in ein kleines Dorf im westfranzösischen Département de Sèvres. Dieser David ist ein extrem von sich selbst eingenommener Mann. Er hält sich tatsächlich für einen neuen Lévi-Strauss. Und so sind seine Tagebuchnotizen oft ziemlich komisch, besonders wenn er von seinen Fortschritten beim Computerspiel Tetris, seinem Ekel vor den Schnecken im Badezimmer oder den Qualen seiner Fernbeziehung erzählt.
Sehr frustrierend, diese Webcams, trotz oder wegen der starken erotischen Aufladung. Lara trug einen Pyjama, eine Art Satin, glaube ich. Diese Bemerkung ist ein wenig unangebracht. Wir stellen uns ja auch nicht vor, wie Lévi-Strauss über die Dessous seiner Frau spricht. Zu mir, Götter der Anthropologie, kleine Götter der Wilden, kommt und verhelft mir zur perfekten Doktorarbeit.
Mit der perfekten Doktorarbeit, das ist schnell klar, wird es wohl eher nichts. Aber David Mason taucht immer mehr ein ins Dorfleben am Rand der Sumpflandschaft des Marais Poitevin. Mit dem Tagebuch des Anthropologenlehrlings präsentiert Matthias Henard ein Porträt des ländlichen Westfrankreichs im 21. Jahrhundert, von der hart arbeitenden jungen Biobäuerin bis zu den britischen Rentnern im Lebensabendexil, von der Friseurin, die als Ich-Unternehmerin durch die Dörfer reist, bis zu Thomas, dem dicken Wirt der einzigen verbliebenen Bar im Ort, vom Künstler Max über den letzten Dorfpfarrer bis zu Martial, dem Bürgermeister und einem der titelgebenden Totengräber des Romans. Ausgehend von dem aktuellen Gesellschaftstableau kreiert Hénin aber noch ein sehr viel profunderes Bild dieser westfranzösischen Region und ihrer Geschichte. Ja, eigentlich wird in diesem packenden und wirklich großartigen Roman die von Gewalt geprägte Geschichte und Gegenwart ganz Europas erzählt. Matthias Hénin gelingt dies mit einem erzählerischen Trick, der zugleich die große Vision des Romans ist. Reinkarnation. Beim Tod eines Lebewesens, sei es Mensch oder Tier, wandert die Seele sofort in einen anderen Körper. Und zwar kreuz und quer durch die Jahrhunderte, vom Dorfpfarrer in ein Wildschwein, von finsteren Mördern des 19. Jahrhunderts zu den Schnecken im Bad des Ethnologen, vom gehörnten Ehemann der 1940er Jahre zum Barockdichter Théodore Agrippa d'Aubigny, der in den Hugenottenkriegen kämpfte.
D'Aubigny wurde Dichter, um für die Verfehlungen seiner Jugend zu büßen, in der er mehr als jeder andere für die Freiheit gelitten und sie genossen hatte. Die schöne Freiheit, die Bibel in französischer Sprache zu lesen. Jener neuen und noch wilden Sprache, die er mehr als jede andere liebte.
Kunstvoll, wortspielerisch und unheimlich gelehrt, aber nie angestrengt, führt Hénin uns immer wieder von der Gegenwart in die Geschichte und zurück. Via Reinkarnation schafft er geradezu genial Verbindungen zwischen Menschen und Epochen, Landschaften, Leidenschaften und natürlich Literaturen. Zentrum des überbordenden Romans ist das schon im Titel versprochene Jahresbankett der Totengräber. Ein richtig großes Fressen und eine Hommage an den Renaissance-Schriftsteller François 99 Herren des Bestattungsgewerbes versammeln sich dort, wo einst auch Rabelais weilte, in der Abtei von Maillezais, zu einem gargantuesken Gelage. Und die Totengräber erzählen sich Geschichten, die vor allem eins nicht sein dürfen: langweilig.
Mit dem Suppenlöffel vom gegenüberliegenden Tisch katapultierte Schneckenhäuser bespritzten die Glatze des Redners mit Butter. Langustenschwänze klammerten sich wie durch Zauberhand an den Kragen seines Sakkos und schimmernde Froschknochen garnierten seinen Bart. Kurz, er glich schnell einem Tableau vivant jenes Malers, der so beliebt ist, weil er Appetit macht. Wie heißt er doch gleich? Ah ja, Archimboldo. Denn er war bedeckt mit allem, was man werfen konnte, sogar mit einem halben Ei. Die traditionelle Bestrafung für langweilige Redner.
Das Jahresbankett der Totengräber ist ein Roman, der mit Witz und fast schon fleischlicher Freude dem mythischen Rabelais huldigt. Und es ist ein radikal moderner Roman, der mit seiner atemberaubenden, nichtlinearen Erzählform, dem Hin und Her der wandernden Seelen zwischen Gegenwart und Geschichte, so etwas wie ein kollektives Gedächtnis wachruft. Mit einer letztlich sehr ernsten Botschaft. Menschen, Tiere, Gesellschaft, Natur – alles hängt miteinander zusammen. Alles ist eins, sagt Matthias Hénin und meint, ohne dieses Bewusstsein ist die Welt nicht zu retten.
Katrin Hondel war das über den neuen Roman des Franzosen Matthias Hénin, das Jahresbankett der Totengräber. Aus dem Französischen übersetzt von Holger Fock und Sabine Müller, erscheint morgen bei Hansa. Schon im letzten Jahr musste die Leipziger Buchmesse wegen Corona abgesagt werden und auch in diesem Jahr kann sie leider noch nicht wieder in ihrer klassischen Form stattfinden. Aber immerhin, es wird ein Alternativprogramm vom 27. bis 30. Mai geben. Unter dem Hashtag Wir sind Buchmesse gibt es zum Beispiel ein umfangreiches Literaturprogramm der ARD unter Federführung des MDR, abrufbar dann in der ARD-Mediathek. Und es gibt mit Leipzig liest extra rund 300 Veranstaltungen online und, wenn es die Lage erlaubt, auch vor Ort mit Publikum. Und wer dann angeregt durch die vielen Neuerscheinungen Bücher kaufen möchte, der kann das auch über die Plattform geniallokal.de tun. Die unterstützt den lokalen unabhängigen Buchhandel und bietet alle Vorteile des schnellen Onlinehandels. Angelika Siebrands ist Buchhändlerin in Bad Säckingen. Schwarz auf Weiß heißt ihre Buchhandlung und sie ist Geschäftsführerin von Geniallokal. Guten Tag, Frau Siebrands.
Hallo, guten Tag, Frau Hofer.
Frau Siebrands, der Onlinehandel, der ist ja durch Corona nochmal enorm wichtig geworden, aber die Plattform, die haben Sie schon vor Corona gegründet. Was war die Idee?
Ja, gegründet haben wir schon oder live gegangen sind wir mit der Plattform schon 2015 zur Leipziger Buchmesse. Auch da ein schöner Anknüpfungspunkt. Die Idee war, aus den vielen kleinen, im Netz leider nicht so gut sichtbaren Online-Shops unserer Buchhändlerinnen einen Shop zu machen, wo man sowohl ein zentrales Marketing als auch das Marketing der Buchhändlerinnen nutzen kann und so eine größere Reichweite und Sichtbarkeit im Netz generieren könnte. Und das hat gut funktioniert. Wir sind gerade in der Corona-Zeit sehr, sehr froh gewesen, dass wir dieses Projekt auf die Beine gestellt haben.
Wie viele Buchhandlungen sind jetzt unter diesem Dach sozusagen vernetzt?
Wir sind jetzt über 700 Buchhandlungen deutschlandweit, wirklich von ganz im Süden bis ganz im Norden verstreut, die bei Geniallokal mitmachen.
Ich habe mir die Seite mal angeguckt. Man kann gezielt ja nach Buchhandlungen in seiner Nähe suchen, indem man zum Beispiel die Postleitzahl oder die Stadt eingibt. Und dann kann man direkt dort das gewünschte Buch bestellen. Wie schnell ist das Buch bei mir, wenn ich dort bestelle?
Also Sie haben drei Möglichkeiten eigentlich. Wenn Sie Ihre Lieblingsbuchhandlung vor Ort haben, können Sie das Buch entweder direkt am nächsten Morgen, meistens ab 9 Uhr, wenn die Buchhandlung öffnet, dort abholen. Sie können sich's zuschicken lassen per Post. Da sind dann halt die normalen Postwege DHL eher das Nadelöhr. Es wird sofort bearbeitet. Also wir haben einen professionellen Versandservice. Oder falls Sie sehen, dass das Buch in der Buchhandlung Ihrer Lieblingsbuchhandlung vorrätig ist, dann können Sie es sogar am gleichen Tag noch dort abholen, indem Sie sich sofort reservieren lassen.
Also es sind genau die gleichen Vorteile, die man auch bei den großen Online-Händlern hat.
Ja, sogar noch mehr Vorteile. Zum einen das sofort Verfügbare am selben Tag abholen. Und sie unterstützen natürlich den lokalen Handel, der stark meistens in seiner Gemeinde, Kommune vernetzt ist und dort natürlich auch viel an gesellschaftlichem Engagement bringt. Also sie unterstützen nicht eine große Krake, die, was das Steuernzahlen in Deutschland angeht, nicht immer so ganz vorne dabei ist, um es mal vorsichtig auszudrücken, sondern sie unterstützen tatsächlich aktive, innovative und gesellschaftlich engagierte Buchhändlerinnen.
Und in Buchhandlungen kann man rumstöbern, man bekommt persönliche Ansprache und Beratung. Auch diese Vorteile der lokalen Buchhandlung, habe ich so das Gefühl, die wollen Sie mit dem Projekt auch so ein bisschen ins Netz reinholen. So ganz ist der echte Besuch in einer Buchhandlung natürlich nicht zu simulieren. Aber die Seite bietet ja schon auch ein bisschen was so in der Hinsicht, oder? Man kann stöbern.
Ja, wir versuchen das natürlich auch. Wir haben auch eine Redaktion, die aus Buchhändlerinnen besteht. Also das ist nicht Algorithmus, sondern es sind tatsächlich echte Menschen, die sich für die Bücher, für die Autorinnen einsetzen und gucken, dass die eine Sichtbarkeit bekommen. Und nicht nur Mainstream, natürlich braucht es auch die großen Titel, die großen Autoren und Autorinnen. Aber wir suchen natürlich auch nach den Perlen, die in der großen Masse der Bücher Gott sei Dank versteckt sind.
Sie sind ja auch auf den sozialen Netzwerken unterwegs. Es gibt auch einen YouTube-Kanal und auch da treten zum Beispiel manchmal Autoren auf und reden über ihre neuen Bücher.
Ja, wir versuchen da auch so den Kontakt zwischen Leser und Autoren und Autorinnen einfach noch mal ein bisschen näher zu gestalten, als das sonst so auf einer klassischen Shopseite möglich ist. Deshalb nutzen wir natürlich da auch unsere Social-Media-Kanäle. Und das hat uns gerade auch in Corona-Zeiten unglaublich gefreut, dass viele Autorinnen tatsächlich auch auf Geniallokal aufmerksam gemacht haben und dafür geworben haben, um ihre Buchhandlungen auch vor Ort zu unterstützen.
Wir leben jetzt seit über einem Jahr in und mit dieser Pandemie. Was ist denn Ihre persönliche Bilanz als Buchhändlerin, wenn Sie jetzt so auf das Jahr zurückblicken?
Also es war ein anstrengendes Jahr. Es hat sich gezeigt, wie treu unsere Kundschaft ist, also wie besorgt auch unsere Kundschaft um uns war, wie sie uns unterstützt haben. Und auf der anderen Seite, ich bin ja auch noch Vorstand einer buchhändlerischen Genossenschaft, der E-Buch, haben wir gesehen, wie aktiv und kreativ mit unglaublichem Engagement unsere Buchhändlerinnen da draußen agiert haben und versucht haben, Buch und Leserinnen zusammenzubringen. Also das hat wunderbar funktioniert und wir haben viele Buchhandlungen, die sehr, sehr gut durch die Krise gekommen sind, allerdings natürlich mit sehr, sehr hohem Aufwand und personellem Engagement. Da sind Kollegen wirklich täglich Kilometer Fahrrad gefahren, um Bücher auszuliefern und all diese Dinge. Aber es hat sich gezeigt, wir haben alle eine Leidenschaft, unsere Leserinnen genauso wie unsere Buchhändlerinnen. Das ist einfach die Literatur.
Ja, diese Krise, Sie sprechen es schon an, die hat ja doch auch, so schlimm und furchtbar und anstrengend sie war, das ist mein Eindruck, sie hat schon einiges auch an Kreativität angestoßen, das vielleicht ja auch über Corona hinaus dann Bestand haben wird. Wo haben Sie denn so am meisten gesehen, dass sich was bewegt, gerade in Ihrer Branche in diesem seltsamen Jahr?
Also was, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist, ist, dass der Zusammenhalt sehr stark war. Also es gab ja auch in den Bundesländern ganz unterschiedliche Regelungen zu Anfang. Berlin hatte immer auf, andere Bundesländer haben zu. In NRW ist jetzt noch der Buchhandel geschlossen. Und die Solidarität der Buchhändlerinnen untereinander war, glaube ich, sehr, sehr groß. Und wir haben gemerkt, was für, also noch mal deutlicher gemerkt, die meisten Buchhändler spüren das jeden Tag tatsächlich, aber noch mal deutlicher gemerkt, wie wichtig einfach den LeserInnen der Kontakt und ihre persönliche Buchhandlung ist. Also das ist viel persönlicher, viel emotionaler, als tatsächlich das in anderen Branchen der Fall ist.
Vielen Dank, Angelika Siebrands.
Sehr gerne, danke.
Sie ist Buchhändlerin in Bad Säckingen und Geschäftsführerin der Genial Lokal GmbH, die den lokalen, unabhängigen Buchhandel in Deutschland stärkt. Matratzengruft, so nannte der deutsche Dichter Heinrich Heine das Krankenlager seiner letzten 8 Lebensjahre. Eine schmerzhafte Nervenerkrankung fesselte ihn da ans Bett, was ihn aber nicht daran hinderte, aus dieser Gruft noch einige der schönsten Gedichte in deutscher Sprache zu schicken. Heine gilt als einer der letzten Vertreter der Romantik und zugleich als deren Überwinder. Er führte Alltagsbegriffe in die Dichtung ein, was am Wort Matratzengruft schon deutlich wird. Und spottend und zürnend beschreibt er in aller Deutlichkeit seinen unerträglichen Zustand. Der Heine-Kenner Uwe Neumann hat jetzt mit seiner Partnerin Annette Daugart eine eindrucksvolle Hörcollage zu Heines Matratzengruft-Jahren geschaffen. Briefe und Gedichte aus der Zeit ergänzt um viele kenntnisreiche Erläuterungen. Wir hören mal rein.
Anfangs wollte ich fast verzagen. Und ich glaubt, ich trüg es nie. Und ich habe es doch getragen. Aber fragt mich nur nicht, wie.
Diese Zeilen stammen aus dem Buch der Lieder. Und als Heinrich Heine damit seine dichterische Karriere begann, konnte er nicht ahnen, wie viel Leid, wie viel Schmerz er noch würde ertragen und wie viel Kraft, Tapferkeit und Geduld er würde aufbringen müssen, um trotz allem nicht zu verzagen. Genauso wenig konnte er wissen, dass er eines Tages zum berühmtesten Kranken der Weltliteratur werden sollte und die Beschreibung seines Krankenlagers als Matratzengruft zu einer seiner bekanntesten Wortschöpfungen. Ein Hammerwort, fand Robert Gernhardt. Verbindet es doch die modeste Matratze mit der Ernsthaftigkeit des Todes. Wie wahr? 9 endlose Jahre musste Heinrich Heine in dieser Matratzengruft zubringen, von 1848 bis 1856, ehe der Tod ihn erlöste. 9 Jahre, die einzigartig schrecklich waren und einzigartig fruchtbar.
Soweit es sein Gesundheitszustand zulässt, arbeitet Heine unermüdlich weiter. An der Gesamtausgabe seiner Werke, an Übersetzungen, vor allem ins Französische, und an vielen neuen Gedichten, aber auch an Prosa wie den Geständnissen und den Memoiren. Die Bandbreite in diesen Werken, die die gegensätzlichsten Gefühlszustände, die verschiedenartigsten Betrachtungen über sich selbst, über Leben und Tod, über Geschichte und Religion hart nebeneinander stellen, ist immens. Mal geht Heine auf Reisen in ferne, exotische Länder und Zeiten, mal versucht er, sich in Würde vom Leben zu verabschieden, ist aber gleich im nächsten Gedicht zu Tränen gerührt, wenn er Blumen sieht. Mal fragt er sich besorgt, ob seine Frau nach seinem Tod auch weiter ein sicheres, sorgenfreies Leben führen kann und fleht sogar die Engel um Hilfe an, um sich dann am Ende seines Lebens bei weit fortgeschrittenem körperlichen Verfall noch einmal zu verlieben und glühende Liebesgedichte zu schreiben. Und das alles ist so voller Selbstironie und gleichzeitig von so echtem und tiefem Gefühl, auch von großer Bitterkeit und Verzweiflung, dass man staunend vor diesem inneren Reichtum steht.
Ein Ausschnitt aus der CD Matratzengruft, eine Hörcollage zu Heinrich Heine von Uwe Neumann und Annette Daugert, erschienen beim Label Vokalbar. Das Fest, so hieß 1998 der erste Film der dänischen Dogma-Bewegung. Regisseur Thomas Vinterberg zeigt da meisterhaft, wie nach und nach die Abgründe einer Familie ans Licht gebracht werden und die vermeintliche Idylle aufs Bitterste zerschlagen wird. Jetzt kommt ein norwegischer Roman auf Deutsch raus, der sehr an das Fest erinnert. Erwachsene Menschen von Marie-Aubert erzählt von zwei rivalisierenden Schwestern. Ein schmaler Band, keine 200 Seiten dick, aber extrem intensiv und psychologisch dicht. Dabei fängt alles ganz harmlos an im hellen norwegischen Hochsommersonnenlicht. Mehr jetzt von Theresa Hübner.
Ach, diese Idylle. In einem Sommerhaus in Norwegen trifft sich eine Familie, um den 65. Geburtstag der Mutter zu feiern. Auch die beiden erwachsenen Töchter reisen an. Marte, die seit einigen Jahren einen Mann und ein Stiefkind hat. Und Ida, die Ich-Erzählerin der Geschichte, Single, gerade 40 geworden und noch kinderlos. Noch.
Der Arzt und ich betrachteten meine Gebärmutter im Ultraschall. Als ich das Untersuchungszimmer verließ, um zur Blutentnahme zu gehen, sagte er, dann würden wir uns in 2 Wochen widersprechen, wenn die Ergebnisse vorlegen, und einen Plan aufstellen, wann wir anfangen würden, wann alles anfangen würde.
Ida will sich in Schweden einige Eizellen einfrieren lassen und sie später für eine künstliche Befruchtung nutzen. Später, also wenn sie endlich einen Mann gefunden hat, der mit ihr eine Familie gründen will. Noch ist kein Kandidat in Sicht. Eine längere Beziehung hatte die erfolgreiche Architektin noch nie. Stattdessen lässt sie sich immer wieder auf Affären mit verheirateten Männern ein. Doch Ida weiß, dass ihre biologische Uhr tickt. Die Eizellen auf Eis sind ihr Sicherheitsnetz, denn ein Kind will sie unbedingt. Alle ihre Freundinnen haben schließlich schon mindestens eins. Im Sommerhaus angekommen, kann Ida es kaum erwarten, ihrer Schwester Marthe von ihrem Eizellenplan zu erzählen. Doch Marthe hat wichtigere Neuigkeiten. Sie ist in der 15. Woche schwanger. Endlich, nach vielen Jahren, hat es geklappt.
Ich hatte nicht daran geglaubt, nicht ernsthaft. Meine Freundinnen haben mich überholt, alle miteinander. Aber jetzt auch noch Marthe. Irgendwo tief in meinem Inneren hatte ich einfach geglaubt, es würde nichts daraus. Es würde sich nie ändern. Marthe würde mir immer als eine bleiben, die ich trösten muss. Sie würde mich nicht überholen. Sie darf mich nicht überholen.
Idas Ehrgeiz ist geweckt. Schon ein Leben lang rivalisieren die beiden Schwestern miteinander, doch sie tragen ihre Kämpfe still aus und jede nutzt ihre eigenen Waffen. Marthe, die sanftere Tochter, immer müde, ohne Ehrgeiz, wird immer genau dann krank, wenn Ida vor einem wichtigen Ereignis in ihrem Leben steht. Ida, die kämpferische, hart im Nehmen, ehrgeizig bis zur Erschöpfung, arbeitet mit subtileren Mitteln. Sie boykottiert das private Glück ihrer Schwester mit äußerlich harmlosen verbalen Angriffen und Psychospielchen und versucht schließlich sogar, den Mann ihrer Schwester zu bezirzen.
Ich stemme mich ein wenig hoch und schnuppere an seine Halsgrube. Er riecht gut, nach Geborgenheit. Er will, denke ich. Er will.
Von wegen Idylle. Nach und nach treten die Abgründe, die Missgunst, mit der die beiden Schwestern sich behandeln, zutage. Es sind immer nur Kleinigkeiten, Nadelstiche, aber die sitzen. Marie Aubert schaut dahin, wo es weh tut, wo Menschen sich gegenseitig etwas vormachen, auch denen, die sie eigentlich lieben. Aubert webt ein Muster aus kleinen Grausamkeiten, die schwer zu fassen sind, weil sie wie Belanglosigkeiten daherkommen. Doch mit jeder Seite wird die Spannung fühlbarer. In diesem Buch stechen nicht nur die Mücken.
Und wie läuft die Arbeit, Ida? Fragt Mama und tätschelt mir das Knie. Voll dabei, wie immer? Ja, voll. Machst du denn gerade was Interessantes? Fragt Mama und kratzt sich am Bein. Ich glaube, ich habe schon den ersten Stich. Ja, dieses Jahr sind einige Mücken hier, sagt Christopher. Ab dem Herbst werde ich ein neues Projekt leiten, antworte ich. Eine weiterführende Schule in Groruddalen, für die wir den Wettbewerb gewonnen haben. Wie toll, sagt Mama. Bin ich etwa nicht toll? Fragt Marthe. Sie sagt es mit einem Lächeln und in übertrieben kindlichem Ton. Und trotzdem wallt die Wut in mir auf.
Erwachsene Menschen ist ein sommerliches Kammerspiel, ein Drama getarnt als Familienroman. Die Charaktere sind glaubhaft und Marie Aubert leuchtet gnadenlos alle Charakterschwächen aus, ohne wirklich Partei für eine von ihnen zu ergreifen. Das Buch kommt so luftig leicht wie ein Sommertag daher und erst am Ende, wenn man endlich die vor Spannung angehaltene Luft ausatmet, merkt man, dass man eigentlich eine Art Thriller gelesen hat. Großartig.
Das meint meine Kollegin Theresa Hübner im SWR 2 lesenswerten Magazin über den Roman Erwachsene Menschen der Norwegerin Marie Aubert. Ins Deutsche übersetzt von Ursel Allenstein, knapp 180 Seiten, erschienen bei Rowohlt 100 Augen. Thank you. Was für eine Mischung. Sex, klassische Musik und Erdöl. Das sind die drei großen Themen im neuen Roman des Niederländers Peter Bewalder. Schon sein erster Roman, Bonita Avenue, wurde 2010 von der Kritik gefeiert und räumte etliche Preise ab. 8 Jahre hat sich Bewalder dann erstmal Zeit gelassen bis zu seinem nächsten Roman. Ottmars Söhne kommt jetzt auf Deutsch raus und ist der Auftakt zu einer groß angelegten Trilogie. Martin Hahn hat Peter Bewalder, einen sehr eigenwilligen Zeitgenossen, in seiner Heimat in Amsterdam getroffen und mit ihm über seine lange Schreibpause und sein neuestes Werk gesprochen.
Peter Bewalder, hager, schwarze Locken, grüne Trainingsjacke, wohnt im Norden Amsterdams. Der Niederländer nimmt am Esstisch seiner Wohnküche Platz. Hier schreibt der Autor seine Kolumnen und Romane. Sein zweites Buch heißt Ottmars Söhne. Die Kritiken in den Niederlanden sind hervorragend, aber die Leser mussten lange auf Bewalders neuen Roman warten.
8 Jahre. Immer wenn ich hier vor dem Haus stand, fragten mich die Leute, wo ist der zweite Roman? Es war recht stressig, dem gerecht zu werden.
Auch weil Bewalders Debüt Bonita Avenue ein Riesenerfolg war. Damals ging es um Sex, Lügen und den Untergang einer Patchwork-Familie. In Ottmars Söhne geht es nun um Sex, Öl und klassische Musik. Expliziter Sex spielt in Bewalders Roman eine bedeutende Rolle. Eine besondere Faszination will er sich aber nicht unterstellen lassen. Bewalder glaubt, es sind eher die anderen, die Sex bewusst aus ihren Geschichten fernhalten. Er hingegen lasse ihn einfach drin.
Wenn man mit seinen Eltern und mit seinen Freunden über das Leben spricht oder selbst mit dem Partner oder der Partnerin, dann klammert man Sex häufig aus. Aber in einem Roman läuft das nicht. Da schaue ich schließlich in die Personen hinein. Da geht es um die Innenansicht des Lebens.
In Ottmars Söhne knöpft sich eine ehrgeizige Investigativjournalistin namens Isabel Ortel die Ölindustrie vor. Statt einen mächtigen Shell-Manager um ein Interview zu bitten, beginnt sie ein Verhältnis mit dem Mann. Sex gegen Information lautet der Deal, von dem das Alpha-Tier nichts weiß. Bei ihren Recherchen folgt die Journalistin dem Ölmanager bis ins sibirische Sachalin.
Ich habe einen Freund, der selbst eine Weile für Shell auf Sachalin gelebt hat. Ich dachte mir, ich komme nicht an Shell ran, das ist eine Festung. Ich werde dort keine Mitarbeiter interviewen können. Also konzentrierte ich mich auf eine Person und gab einer meiner Figuren die Shell-Karriere meines Freundes. 15 Abende lang haben wir uns unterhalten. Ich habe immer fürs Abendessen bezahlt und nun hat Ludwig das Leben meines Freundes.
Ludwig Smith ist die zweite Hauptfigur des Romans. Der neurotische Shell-Ingenieur hat selbst eine Rechnung offen mit dem mächtigen Ölmanager. Er glaubt in dem Mann, seinen abtrünnigen biologischen Vater zu erkennen. Smith ist ein unsicherer Typ, der nur bei einem Thema wirklich aufblüht: klassischer Musik.
Als ich anfing, Ottmars Söhne zu schreiben, fing ich an, nebenbei klassische Musik zu hören. Ich hatte mich früher nicht dafür interessiert, aber dann fing ich an, CDs zu kaufen. Eines Tages kaufte ich einen ganzen Laden. Da gab es einen Typen in Dordrecht, der verkaufte 3000 CDs für 3000 Euro.
It were my last euros and I bought this complete shop.
Mit meinem letzten Geld kaufte ich alles und hörte dann 5 Jahre lang nur klassische Musik. Das gefiel mir so, dass ich deswegen diese Figuren erfand.
I was so into this music that I invented these people because of my newly bought shop.
Gekonnt verknüpft Bewalder die Leben seiner Protagonisten über mehrere Zeitebenen hinweg und stellt sie dabei schonungslos bloß. Mit Wonne führt er die Abgründe menschlichen Denkens und Fühlens vor, ganz egal ob Journalistin, Ölmanager oder Klassikliebhaber.
Mich interessieren Fassaden, aber nur um sie dann abzureißen.
Das Ergebnis ist ein Roman mit psychologischer Tiefe, in dem Pathos und Schönheit keinen Platz haben. Das lange Warten hat sich gelohnt. Peter Buwalda wirkt allerdings alles andere als entspannt, denn Ottmars Söhne ist nur der erste Teil eines Mammutprojekts, einer Trilogie von 1800 Seiten.
In fact, I do nothing else. I only sit here and try to finish it.
Ich tue nichts anderes, als daran zu arbeiten. Ferien oder Pausen mag ich nicht, den Kopf durchpusten. Denn danach ist mein Kopf ganz leer. Und ich muss ihn wieder mit dem Wissen füllen, das ich brauche, um die Übersicht über den Plot und die Figuren zu behalten. Wenn ich aufhöre, mich daran zu verbeißen, ist alles weg. Es gibt also keinen Ausweg.
It's gone. So, there's no escape in a way.
Buwalda glaubt, die Arbeit an der Trilogie wird ihn am Ende 15 Jahre beschäftigt haben. Natürlich nur, wenn er für den nächsten Roman nicht wieder 8 Jahre braucht.
Martin Hahn war das mit einem Besuch bei Peter Buwalda in Amsterdam. Ottmars Söhne heißt sein Roman, übersetzt von Gregor Seferenz, 624 Seiten, erschienen bei Rowohlt. Am 4. April 1933 in aller Frühe bekam Hermann Stresau, Bibliothekar in der städtischen Bücherei Spandau, Besuch. Ein Kollege brachte ihm die schon erwartete Nachricht von der Kündigung. Der Grund? Distanz zu den Hitlerleuten. 2 Tage später begann Stresau, Tagebuch zu führen. Er ist kein Mitläufer, auch kein Widerstandskämpfer. Er schaut nur sehr genau hin, berichtet vom Alltag im Dritten Reich und legt schonungslos die perfiden Praktiken des neuen Regimes offen. Es ist ein großes Verdienst der beiden Herausgeber Peter Graf und Ulrich Vohr, diesen Schatz eines hellsichtigen Zeitzeugen der NS-Zeit wieder ans Licht gehoben zu haben. Von den Nazis trennt mich eine Welt, ist der Titel. Ulrich Rüdenauer stellt das Tagebuch vor.
Hermann Stresau, geboren 1894 in Milwaukee, USA, als Sohn deutscher Eltern, aufgewachsen in Frankfurt am Main, Freiwilliger im Ersten Weltkrieg. Stresau wurde seine Stelle als Bibliothekar in Berlin aus politischen Gründen kurz nach Hitlers Machtübernahme los. Maßgeblich an dieser Entlassung beteiligt, sein unmittelbarer Vorgesetzter Max Wieser, der eilfertig die Listen für die Bücherverbrennung miterstellte. Stresau schlug sich in den folgenden Jahren als Übersetzer, Essayist und Romanautor durch, immer haarscharf an der Grenze dessen, was die Reichsschrifttumskammer noch für opportun hielt. Zu seinen Bekannten zählten Peter Suhrkamp und Theodor W. Adorno. Als in Amerika geborener Deutscher war ihm die angelsächsische Literatur nahe, vor allem Joseph Conrad, über den er eine Monographie verfasste. Durchaus kein Autor, der den ästhetischen Vorlieben der Nazis entsprach. Mit seiner Frau Grete lebte Stresau in einem Häuschen außerhalb Berlins, wo er auch mit jüdischen Bekannten verkehrte, solange dies noch möglich war. Wie hellsichtig er das Verderbnis, das Hitler über Deutschland bringen sollte, schon 1933 erkannte, zeigen seine Tagebuchaufzeichnungen.
Grete liest Hitlers Kampf wie einen Roman. Sie liest besonders markante Stellen daraus vor, damit ich auch was davon habe. Man reibt sich förmlich die Augen und sieht, sieht. Wann wird sich die ganze Nation die Augen reiben und sehen?
Wenig beachtet waren Stresaus Tagebücher bereits 1948 unter dem Titel »Von Jahr zu Jahr« erschienen. Nun liegen sie wieder vor, in erweiterter Form. Die Herausgeber Peter Graf und Ulrich Vohr haben sie um damals aussortierte Stellen aus den Originalmanuskripten ergänzt, vornehmlich Eintragungen über die persönliche Situation von Stresau und seiner Frau. So ergeben diese Zeitmitschriften das eindrückliche Bild eines Intellektuellen, der zwischen Alltagssorgen, beruflichem Überlebenskampf und der Verzweiflung über die politische Situation seine Integrität zu wahren sucht. Stresau ist alles andere als ein Widerstandskämpfer, aber doch geht er ein enormes Wagnis ein. hätte bei dem unliebsamen Bibliothekar, dessen Abneigung gegen die Nazis nicht unbekannt war, eine Hausdurchsuchung stattgefunden. Die Tagebücher hätten ihn um Kopf und Kragen bringen können.
Von den Nazis trennt mich eine Welt. Was ich bisher davon gesehen habe, ist mir ebenso fremd wie ein exotischer Volksstamm, wobei noch weniger das, was sie reden und meinen, mich abstößt, als das, was sie sind, ihre Gesinnung. Es erstreckt sich bis zum Äußeren, das Aussehen, die Physiognomie, die Haltung, weiß der Teufel, wo das herkommt.
Von den Nazis trennt mich eine Welt, so lautet auch der Titel des ersten Teils der Tagebücher, die bis zum fatalen 1. September 1939, dem Beginn des Überfalls auf Polen, reichen. Das Buch ist vielleicht deshalb so faszinierend, weil wir es hier nicht nur mit keinem Widerständler zu tun haben, sondern durchaus mit einem konservativen, in mancherlei Hinsicht deutsch-nationalen Autor. Sein Ekel gegenüber der nationalsozialistischen Propaganda und Politik rührt aus einer elitären Geisteshaltung und seiner Liebe zu Deutschland. Die Aufzeichnungen ähneln darin dem Tagebuch eines Verzweifelten von Friedrich Reck, das vor einigen Jahren in der anderen Bibliothek erschienen ist. Bei Reck haben wir es mit einem Reaktionär zu tun, der nicht auf dem Boden der Demokratie stand, aber sehr genau und mit scharfsinnigem Zorn den Weg Deutschlands in die Barbarei kommentierte. Hermann Stresau ist zuweilen noch ein bisschen näher dran am Alltäglichen, in dem das Ressentiment gedeiht, und er sammelt wie ein Ethnologe die Absurditäten des Regimes, die einer eigenen, gruseligen Logik folgen.
Erich Müller, ein Kollege aus der Bibliothek, erzählte übrigens allerlei Fantastisches. So von der Züchtungsauslese ausgewählter reinrassiger Arier mit schriftlicher Verpflichtung, innerhalb einer bestimmten Frist Kinder zu zeugen. Das gehört zum Tollsten, was diese Revolution ausgeheckt hat. Müller bezeichnete das mit dem einzig richtigen Wort Schweinerei. Ausgerechnet Dr. Wieser, unser alter Freund, gehört zu den in Spandau ausgesuchten 800 Deckhengsten.
Stresau dokumentiert den Weg in die Barbarei auch mit einschlägigen Zeitungsartikeln, die er aufbewahrt und ins Tagebuch einfügt. Faksimiliert sind sie in der neuen Ausgabe enthalten. Wenn ihm die Nasolisten, so nennt er sie des Öfteren, auch fremd sind, so hat Hermann Stresau doch ein Gespür dafür, warum sie die Massen begeistern.
Was diese jungen Menschen, auch aus hochbürgerlichen Familien, so leicht der NSDAP in die Arme treibt, das ist in der Tat ein sozialistischer Trieb, durchaus echt in seiner Gesinnung. Sie haben es seit langem satt, in einem bürgerlichen Klassenbewusstsein zu leben, das seit dem vorigen Krieg starke Einbußen erlitten hat und seiner selbst nicht mehr sicher ist.
Dass die gesamte Politik Hitlers auf einen Krieg zulaufen wird, notiert er bereits 1934. Auch den Widerspruch, der zwischen offizieller Propaganda und der Abgestumpftheit der Bevölkerung zu bestehen scheint, hält er fest. All das ändert aber nichts am Lauf der Dinge, an der Ohnmacht dieses zur inneren Emigration gezwungenen Schriftstellers, der nur im Verborgenen seine wahren Empfindungen kundtun kann. Und damit einen nicht korrumpierten, uneitlen, klaren Blick auf seine Zeit gewährt. Peter Graf und Ulrich Vohr ist nicht genug zu danken für die Wiederentdeckung dieses Werks und für die mühevolle Arbeit der Vervollständigung und Kommentierung der Tagebücher. Der erste Band endet mit den Worten:
Wir werden noch zurückgezogener leben als bisher und noch sparsamer.
Vom weiteren Alltag in der Diktatur, dem noch stärkeren Rückzug und den Entbehrungen im Krieg wird der zweite Band von Stresaus Tagebuch handeln. Er erscheint im Herbst unter dem Titel Als lebe man unter Vorbehalt.
Und gerade ist der erste Teil erschienen, Hermann Stresau, Von den Nazis trennt mich eine Welt, Tagebücher aus der inneren Emigration. Herausgegeben und kommentiert von Peter Graf und Ulrich Vohr, 439 Seiten, erschienen bei Klett-Cotta. Ulrich Rüdenauer hat das Tagebuch vorgestellt. Und das war's vom Lesenswert-Magazin. Die Bücher der Sendung haben wir für Sie im Netz mit allen Angaben nochmal aufgelistet. Unter swr2.de können Sie nachschauen. Dort und auch in der swr2-App können Sie unsere Literatursendungen nochmal nachhören und auch als Podcast abonnieren. Die Musik kam heute von dem norwegischen Pianisten Bugge Wesseltoft. Film Ing heißt das Album. Am Mikrofon war Anja Höfer, Technik Tulfin Iversen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und lesen Sie wohl!